Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 26. Juni und auch heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich habe mir gedacht, jetzt wo in einigen Bundesländern schon die Sommerferien angefangen haben, machen wir eine kleine Landpartie. Und zwar geht es zu den sommerlichen Musiktagen in Hitzacker. Es geht also in den hohen Norden, ins Wendland. Und dort ist eines der ältesten Kammermusikfestivals Deutschlands zu Hause. 1946 gegründet und seither immer weiter ausgebaut worden. Hitzacker gilt als eine der Schmieden für neue Konzertformate. Und am 27. Juli geht es dort wieder los mit Konzerten bis zum 4. August. Intendant ist Oliver Wille. Und mit dem will ich mich unterhalten darüber, welche Form von Open Airs denn überhaupt eine Zukunft haben, wie es steht, um Open Airs in einem Sommer, in dem Festivalitis zu grassieren scheint. Wir werden reden über den Vergleich eines kleinen Kammermusikfestivals mit den großen Festivals, die es umgeben, zum Beispiel beim Schleswig-Holstein Musikfestival oder dem Musikfestival in Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt also viel zu besprechen. Guten Morgen, lieber Oliver Wille.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Sagen Sie, wir hatten Katharina Wagner bei uns hier im Podcast. Die hat gesagt, ihr glaubt doch überhaupt nicht, wie groß die Konkurrenz im Sommer geworden ist. Jedes Kuhkaff hat inzwischen irgendein Musikfestival. Ist Hitzacker auch so ein Kuhkaff?
Wenn ich das jetzt bestätige, dann kriege ich ganz großen Ärger.
Es gibt aber auch schöne Kuhkäfer, also das kann ich aus meiner Umgebung sagen. Ja?
Also Hitzacker hat tatsächlich einen Stadtstatus. Es ist die Stadt Hitzacker, wahrscheinlich eine der kleinsten Städte in Deutschland, ganz idyllisch gelegen. Aber ich würde sagen, ja, die Zeit steht dort still, beziehungsweise sie tickt langsamer im Wendland. Das kann ich bestätigen.
1946, glaube ich, wurden die sommerlichen Musiktage in Hitzacker gegründet. Das heißt, jemand, der dort Musik macht, hat auch diesen ganzen Wandel der Sommermusikfestszene in Deutschland im Auge. Wie würden Sie das denn beurteilen? Die Konkurrenz ist definitiv größer geworden. Wie gehen Sie damit um?
Die Konkurrenz ist größer. Wir haben auch eine viel größere Vielfalt, wenn Sie sich anschauen, was inzwischen für unterschiedliche Programme gemacht werden. Gott sei Dank, dass man jetzt nicht nur von der Stange kauft und irgendwelche Tourneen durchnudelt, hat sich doch sehr viel verändert und verändert sich im Moment auch wahnsinnig viel. Insofern ist es, glaube ich, tatsächlich die Schwierigkeit, wie Katharina Wagner es auch sagt, eine Identität zu behalten oder zu finden für das jeweilige Festival. Ich beobachte auch, es gibt mehr Festivals, vielleicht inzwischen etwas weniger als vor Corona, das vermag ich nicht zu beurteilen. Es gibt kleine Festivals, wo um eine Kirche, um einen kleinen Ort herum aus Musikerinitiativen entstanden. Und es gibt die großen Festivals, die in den letzten Jahren ja auch immer größer werden.
Schleswig-Holstein-Mecklenburg-Vorpommern.
Immer mehr Konzerte. Da würde ich auch sagen, das wird nicht gut gehen. Also in Sachen Auslastung. Ich glaube, aber man sollte sich
stehen, glaube ich, ganz gut da. Ne? Also ich glaube, so
die stehen gut da, aber
kann sich, glaube ich, echt nicht beschweren. Also ja,
das stimmt. Das stimmt. Aber wir müssen ja alle auch dafür Sorge tragen, dass die Menschen auch weiterhin in Konzerte gehen. Bei der Preissteigerung, bei auch einem Generationswechsel, der uns ja allen große Sorgen macht. Ich bin jetzt kein Verfechter davon, der sagt, wir müssen unbedingt uns den jungen Leuten in Anführungszeichen anbiedern, damit sie ins Konzert gehen, weil ich glaube, allen ist das bewusst, dass wir etwas tun müssen, dass wir für Bildung etwas tun müssen, für musikalische Bildung. Und ich glaube, es wäre jeder gut beraten oder ist jeder gut beraten, wenn man tatsächlich bei dem Markenkern, bei dem, was die Festivals ursprünglich ausgemacht hat, bleibt. Und das ist vielleicht ein bisschen das Geheimnis von Hitzacker, dass wir, also wir schreiben uns auf die Fahnen, da sind wir wahrscheinlich auch nicht die Einzigen, dass wir das älteste und gleichzeitig jüngste Festival sind, was die Ideen betrifft. Aber tatsächlich ist es so, dass...
Hat jemand seine Dialektik gelernt, ja?
Genau. Tatsächlich ist es so, dass seit den 10er Jahren, auch schon vorher in der Zeit von Markus Fein, als der Intendant war...
Heute Intendant der Opern, der alten Oper in Frankfurt, genau.
Genau, und der hat damals sehr viele neue Formate erfunden und die fingen alle in Hitzacker an. Das heißt, Gesprächskonzerte, man saß dann auf dem Rasen, hat gemeinsam sich Partituren angeguckt mit dem Publikum. Und davon ist viel übrig geblieben und auch immer viel im Wandel. Das heißt, dieses Festival ist tatsächlich etwas, wo man eintaucht und wenn man ein paar Tage da bleibt, sehr viel mitkriegt außerhalb von Konzerten und auf eine sehr angenehme
Nähe, ne?
Art.
Also auch Nähe zu Kunst, ne? Und Kunstschaffenden.
Nähe zu, genau. Also der Ort ist herrlich. Man ist, das ist für uns Organisatoren ein Problem, man ist abgeschnitten. Ja. Es gibt keine vernünftige Bahnverbindung dahin. Wirklich ein Problem.
Ich aber will man kommt sagen, auch nicht so leicht Kunkaf. Weg.
Ja. Man kommt eben nicht so leicht weg und es geht auch nicht um gesehen werden, weil
ist klar.
Schickimicki Hotels oder fantastische Restaurants mit Sternen und so, das gibt's da alles nicht. Es ist alles wunderbar und toll für dieses Festival, aber es konzentriert sich wirklich auf die Musik und auf das, was da stattfindet. Und das ist die Herausforderung für mich bei einem Festival, was dieses Jahr 79 wird.
Hitzacker hat natürlich auch noch ein anderes Alleinstellungsmerkmal. Das ist alleine schon die Tradition der Kammermusik. Ja, also und Sie sagen das, glaube ich, auf der Seite habe ich es gelesen, allein zu viert, das könnte das Lebensmotto von Streichquartett-Ensembles sein. Allein zu viert, ja, selbstverantwortlich für alle Entscheidungen, aber eben nicht einsam, sondern in steter Diskussion mit den musikalischen Partnern. Jetzt mal Hand aufs Herz, ist das wirklich... hilft es, nur Kammermusikfestival zu sein, oder ist das manchmal auch im Weg? Weil das ist ja schon für viele erstmal auch eine sperrige Kunst.
Ja, es hat einen hohen Anspruch. Mhm. Und wie soll ich das sagen? Ich glaube, das ist auch unbedingt das, wobei es bleiben muss. Also es ist rein logistisch nicht möglich, daraus jetzt ein großes Orchesterfestival zu machen. Mhm. Wir haben einen wunderbaren Saal, der fasst ungefähr 700 Leute. Mhm. Und in der Corona-Zeit haben wir ja tatsächlich geschafft, Festivals indoor zu veranstalten. Mhm. Wie wir das gemacht haben, damit es erlaubt war, das war ein wahnsinniger Kampf mit der niedersächsischen Kulturpolitik und mit den Corona-Regeln, die ja alle 2 Wochen verändert wurden. Ja. Und ich da wirklich den allen da auf den Füßen stand. Eine unglaublich spannende und anstrengende Zeit. Aber wir haben dann ein Konzept dort umgesetzt, in dem die Bühne, das der Raum ist so sechseckig, die Bühne von dem alten Schaukasten, wie das mal früher war, in die Mitte des Saals kommt. Und wir haben die Leute drumherum platziert, damals in Stuhlpärchen. Und der Klang war so viel besser als da aus diesem Schaukasten heraus, dass wir das so gehalten haben. Das heißt, die Bühne kann höchstens 10 Personen beherbergen.
Okay. Reicht nicht für was.
So dass ich dazu gezwungen bin, Kammermusik oder Solo-Rezitals zu veranstalten. Das ist jetzt auch meine Heimat. Ich bin selbst Quartettspieler. Ja. Insofern fällt mir es nicht schwer, dort Programme dafür zu machen. Und bisher ist es so, dass die Leute dem Festival vertrauen, mir auch vertrauen, dass die Programme unterschiedlich sind, spannend, dass es neue Entdeckungen gibt, so dass ich nicht auf die großen Berliner Philharmoniker oder so angewiesen.
Na, es ist ja auch die Intimität, von der Sie eben schon geredet haben. Ne? Also Kammermusik steht natürlich tatsächlich, haben Sie ja auch schon gesagt, ist ein Distinktionsmerkmal für Intensität, ja? für Nähe, für Zuhören. Also tatsächlich, man muss nach Hitzacker kommen, weil man schon will. Ne? Also man kommt da jetzt nicht nur hin, um einen schönen Wein in der Natur zu trinken. Also man erwartet schon dann Auseinandersetzung. Und wahrscheinlich ist das tatsächlich auch ein positive Marke dann, oder? Hier geht es um die Kunst.
Es geht wirklich um die Kunst und die Programme, das gebe ich zu, sind anstrengend. Aber
herrlich,
es ist nicht so, dass man dafür Musik...
Kann. Ehrlich gesagt, das ist doch ein Privileg, oder? Dass Sie als Intendant sagen können, Leute, meine Programme sind manchmal auch anstrengend. Das ist doch großartig, oder? Ich meine,
ich finde das
Zeit,
toll.
Also
ich hänge mich da gern an Helmut Lachenmann, der immer gesagt hat, wenn man den Berg besteigt, dann ist das anstrengend.
Ja, ja.
Aber wenn man oben ist, die Aussicht ist fantastisch.
Ja.
Und genau so sehe ich so ein gutes Kammermusikprogramm. Ja, man muss sich da schon durchbeißen, aber es ist nicht so, da möchte ich nicht missverstanden werden, dass man dafür Musik studiert haben muss, um das überhaupt zu kapieren. Wir nehmen die Leute ja auch an die Hand und geben durch Hörerakademien und so ihnen Einblicke in die Konzerte, ohne ihnen vorzugaukeln, dass das alles ganz leicht ist.
Ich glaube ja, das wird auch ganz oft unterschätzt. Ich glaube, das ist ja auch eine Sehnsucht, die durchaus da ist und die auch ein großes Publikum ziehen kann. Ich glaube, viele Musikveranstalter unterschätzen ja ihr Publikum inzwischen. Ich glaube, die Sehnsucht nach Anspruch und nach Auseinandersetzung ist durchaus da draußen. Ja?
Das ist schön, dass Sie das sagen. Ich hoffe, das ist so. Ja.
Das sehen Sie ja wahrscheinlich auch, ne? Also,
ich sehe das, ja. Aber ich sehe auch Tendenzen, dass das nicht geglaubt wird. Und kann jetzt immer nur sagen, in meinem kleinen Festival in Hinsacker, ganz weit im Norden, ist es tatsächlich so, dass die Leute auch herausgefordert werden wollen.
Ja, genau.
Ein Programm mit berühmten Personen, die ganz normal, sagen wir mal, 3 Beethoven-Sonaten spielen, so toll das ist, ja. Da sagen die Leute, ach, das können wir auch in der Elbphilharmonie hören.
Ja, natürlich. Ja, genau. Und danach gehst du noch ein Fischbrötchen essen, genau. Ja, das ist.
Und also ich liebe die Elbphilharmonie, das hat da, ich will nur sagen, auch damit ich einmalig bleibe, muss ich ja so veranstalten und so etwas bauen, was tatsächlich nur in Hinsacker möglich ist. Und das ist auch der Einstieg meiner Gespräche mit den Künstlerinnen und Künstlern, wenn ich sage, was machen wir für ein Programm?
Darauf wollte ich auch noch mal ganz kurz hinaus, weil das eine ist natürlich die Außenwirkung, das Publikum, das kommt bei so einem Festival. Das andere ist natürlich auch die Vorortverankerung. Ja? Also wie stehe ich eigentlich da und welches Bewusstsein haben eigentlich die Leute, die da wohnen, wo ich Musik mache? Und wenn man da mal zurückguckt in ihre Biografie, beziehungsweise in die Biografie der Musiktage, 1946, lustigerweise, wenn ich es richtig gelesen habe, gegründet, weil es so viel Zuwanderung gegeben hat. Ja? Also da kamen plötzlich Musikerinnen und Musiker, da waren plötzlich mehr Menschen und da hat man gesagt, was brauchen die? Und die Grundentscheidung war, die brauchen erstmal Kultur. Und das ist ja ein super Anlass, um ein Festival zu gründen, oder?
Ja, das ist tatsächlich aus sich heraus entstanden. Es waren eben sehr viele Geflüchtete, die damals an diesen Ort kamen oder geleitet wurden. Übrigens ganz ähnlich wie 2016, 17. Mhm. Da war auch das Wendland und Lüchow-Dannenberg ein, wie sagt man so schrecklich, Auffanglager.
Mhm. Ja.
Und es ging damit los, dass diese Menschen selbst Musik gemacht haben und Musiker waren, Musikerinnen und Musiker waren und gesagt haben, jetzt fangen wir an, hier mal miteinander zu spielen, damit wir irgendwie wieder einen Sinn in unserem Leben haben, hier in dieser Fremde, in der wir sind. Und haben das mit Hauskonzerten begonnen und sich dann Gäste eingeladen, Freunde eingeladen, so sind auch Freundschaften entstanden. Und dann wurde es im Laufe der Zeit immer größer. Und hatte ja diese irre Geschichte, dass das direkt an der Elbe ist, mit einem unglaublichen Blick in Richtung Mecklenburg-Vorpommern, ja. Über die Elbe hinaus auf so einem kleinen Hügel. Wir sagen auch mal, wir sind der grüne Hügel der Kammermusik.
Und ist das bei der
Katharina Wagner
gute Sommerfestivals brauchen einfach einen grünen Hügel. So ist nämlich.
Genau.
Ja. Und keine Bahn, die die Leute wieder wegbringt. Das ist das.
Keine Bahn. Und dann war das Grenzzone vor 89.
Ja, am Ende der
Welt. Und da fuhren dann wohl auf der Elbe, das habe ich nicht erlebt, weil ich in der DDR geboren wurde, diese Schiffe, die schwer bewaffnet waren, fuhren da hin und her. Und das Festival wurde gefördert durch die sogenannte Zonenrandförderung. Mhm.
Auch wie Bayern, ehrlich gesagt, ja. Das war fast in Tschechien dann, ne? Genau.
Ja, und der Westen wollte dem Osten zeigen, wie toll sie Kultur machen.
Ja, ja.
Und dadurch ist es groß geworden und auch viel größer, als der Ort eigentlich verkraften kann. Ja. Also es ist wirklich, wir haben 10.000 Tickets ungefähr, die verkauft werden in einer Woche in einem Mini-Ort und jeder Hof, jede Ferienwohnung ist ein Jahr vorher ausgebucht. Wahnsinn. Und es ist tatsächlich sehr schwierig, Unterkunft zu finden, wenn man kommen will. Aber es ist natürlich auch toll, dass im, wie die Politik immer sagt, im Flächenland Niedersachsen an so einem kleinen Zipfel Kultur noch blüht und mit diesem Anspruch, der mir so wichtig ist.
Und man hat es dann ja auch begriffen irgendwie, also es kamen dann die großen Künstlerinnen und Künstler, Kompositionsaufträge an Riem und was weiß ich was und 1975 wurde dann tatsächlich diese Halle, diese Werdo gebaut, die ja heute noch Zentrum des Ganzen ist, auch ein Bekenntnis zum wir bleiben hier, wir bauen uns was, wir machen das hier Stein auf Stein, oder?
Absolut, ja. Und dann waren es immer Musikerinnen und Musiker, die das kuratiert haben, die Funktion des Intendanten ausgeführt haben. Dann ist es so ein bisschen eingeschlafen und so in diesem Stecken geblieben. Wir machen miteinander Musik. Man ist auch damals dorthin gekommen in den 70er, 80er Jahren, um dort die Werke erst zu proben, die dann gespielt werden, bis hin zu kleinen Kammerorchestern. Und dann kam eben dieser große Wechsel mit Markus Fein.
Genau.
der gesagt hat, ist das nicht auch der Ort, wo wir wirklich in die Tiefe gehen können und einfach neue Formate probieren. Das entstand aus der Lust heraus, aber auch aus einer finanziellen Not. Die Zonenrandförderung fiel dann weg. Jetzt musste man andere Gelder und dann ging es los in der Förderlandschaft, Kulturförderlandschaft, dass diese ganzen, wenn ihr das und das macht, dann kriegt ihr da noch Geld und so. Und so war er einfach sehr erfinderisch.
Aber ja, auch wieder zum eine Frage, Glück, ne? Von was will ich hier eigentlich? Also Musik, purer Musik reicht eben nicht, sondern ich muss auch ein Konzept haben, ich muss eine Idee haben und das wurde dann plötzlich wiederbelebt, ne?
Richtig. Das Konzept der Nachhaltigkeit von Kultur, Kulturvermittlung, alle diese Zauberwörter, die dann Fördertöpfe öffneten, das ist auf der einen Seite eine Herausforderung und toll, auf der anderen Seite auch wirklich ja ein Problem, dass man sagt, man kann heute nur noch veranstalten, wenn ich das und das und das bediene für die Politik. Und die Frage, wie sehr mischt sich Politik dann eigentlich in die Freiheit der Kunst ein, das ist ja wahrscheinlich ein Thema für eine andere Sendung. Ja, aber also das ist das, wo wir immer jonglieren müssen und um Vertrauen werben, dass die Leute, die Programme machen in den Festivals, und das geht Katharina Wagner sicher ganz genauso, dass denen auch vertraut wird, weil das Publikum vertraut mehr als die Menschen, die die Geldtöpfe haben.
Ja, natürlich. Natürlich, das ist das Risiko, und da muss man auch breite Schultern haben, ne? Und da muss man eben sich auch bekennen. Kommen wir ganz kurz zu dem, was wir dieses Jahr hören können. Den Auftakt machen, natürlich, macht ihr Quartett, ja? Und dann gehen Sie mal durch. Was sind die Highlights für Sie dieses Jahr?
Also ich spreche ganz kurz über den Auftakt, weil das sich irgendwie herauskristallisiert wird, dass das immer das Konzert ist, wo man am meisten über den Tellerrand schaut.
Okay.
Wir haben vor 2 oder 3 Jahren hatten wir das Programm Kuss et Cocon.
Ja.
Da haben wir uns mit.
Muss man ganz kurz sagen, Kuss ist sozusagen Ihr Kammermusikensemble, Ihr Quartett.
Ja, das Kuss-Quartett, genau. Und wir haben uns mit Freunden zusammengetan, mit 2 Tänzern von Nico and the Navigators. Das ist so eine tolle Truppe in Berlin. Und mit einem Slam-Poetry-Künstler und Johannes Fischer am Schlagzeug und haben dort tatsächlich die Idee gehabt, jeder wirft was in den Topf und wir gehen damit einander um. Und haben auch richtig in Mendes und Quartette reingegrätscht, wo dann plötzlich ein Percussion-Solo das unterbrochen hat. Wir haben mitten im Stück aufgehört und so weiter. Und das war ein Konzert, was begeistert hat und schockiert.
Okay.
Und das war wirklich Gesprächsthema in der ganzen Woche. Das war vor 2 Jahren. Okay. Und somit habe ich gedacht, wenn ich die Latte jetzt dahin lege, muss ich irgendwie das halten. Und in doch diesem Jahr geht es um Schönbergs Verklärte Nacht im Schönbergjahr. Und wenn man sich diesen Text von Richard Demel anguckt, dann denkt man ja, der geht heute gar nicht mehr. Und das war die Herausforderung, zusammen mit Anna Thalbach und einer Dramaturgin jetzt zu schauen, wie kann man diesen Text in die heutige Zeit bringen, in der Diskussion, wo Feminismus und Komponistinnen und das alles ja eine ganz andere Schärfe wieder bekommen hat. Und man sieht, wenn man sich das Ehepaar Demel, Ida und Richard Demel anschaut, dass es damals schon genauso war. Okay. Ida Demel war Pop-Ikone, sie war Mode, Influencerin, würde man heute sagen, so dass wir ein Programm zusammenbauen zwischen Rebecca Saunders, Schönberg, Brahms und dann aber auch Madonna, wo ein Text gesehen, von Demel drüber gesprochen wurde, wird, wo es um Hochzeitskleidausstattung geht und sowas. Also das wird ein ziemlich schräges Programm.
Okay.
Ja, genau. Das wird ein ziemlich schräges Programm, wo am Ende die verklärte Nacht das dahin mündet. Okay. Aber so fangen wir an.
Das ist am 27. Juli übrigens.
27. Juli, am Nachmittag,
genau.
Und dann geht es von Sharon Kamm mit dem Jerusalem Quartett über die beiden Durkin-Schwestern, die ein ganz eigenes Programm machen, das Leoncoro-Quartett kommt. Quartett ist ein Stichwort, weil ich zum ersten Mal Debütkonzerte veranstalte für junge Quartette, die noch nie in Hitzacker gespielt haben, die alle so zwischen Preisträger und Karriere stehen in diesem Moment. Und die haben eine eigene Reihe dann. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Das werden 7 Debütkonzerte am Vormittag. Super. Und ansonsten haben wir Alexander Longwich, der kommt. Wir haben am Ende auch Paul Lewis, der einen Abend spielt. Wir haben zum ersten Mal Veronika Eberle zu Gast, die ein ganz eigenes Programm spielt mit Franz-Sonate und Brahms, aber eben auch Boulez und Takemitsu dazwischen so reingesetzt. Das Zitkowetzky-Trio wird zum ersten Mal zu Gast sein. Das Fauré-Quartett ist da, ein Klavierquartett. Es
Also
geht also um
alles,
die
was
Zahl
Kammermusik,
4.
ja.
Ja, es geht irgendwie um die Zahl 4,
Ja,
Quartette,
ja.
Debütquartette, aber auch 4 Hände, 4 Saiten, 4 Werke und so habe ich das so ein bisschen gebaut.
Und dann gibt es noch eine Säule, Imagined Garden. Was ist das?
Ja. Das ist ein Traumprojekt von der von mir bewunderten Sarah Sang, eine Sängerin, die aber auch irgendwie Influencerin ist, finde ich.
Alle Influencer bei
Die
Ihnen dieses Jahr.
hat ein Projekt, wo sie auf die Pflanzenwelt aufmerksam machen will.
Okay.
Wir bauen also mit einer Künstlerin und einer chilenischen Komponistin einen Parcours im Dunkeln in einer ehemaligen Kirche. Und dort werden Figuren aufgebaut, die an Pflanzen erinnern. Es wird eine Projektion von Nachtpflanzen geben. Und die chilenische Komponistin hat versucht, die Tatsache, dass Pflanzen mit Tönen kommunizieren, die wir aber nicht hören
Ja.
können, jetzt hörbar zu machen. Das heißt,
Okay.
man geht dort lang und ganz
Strange.
leise reagieren diese Skulpturen, die Pflanzen darstellen sollen, auf die Menschen, die dort vorbeigehen. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die projizierte Pflanzenwelt stirbt.
Okay.
Und das ist eben die Idee, also das ist ja, heute würde man sagen, ein Awareness-Projekt, dass man da durchgeht und also auf künstlerische Art und Weise, das ist mir eben wichtig, dass wir natürlich die gesellschaftlichen Themen irgendwie alle präsent haben müssen, aber nicht mit dem Zeigefinger, sondern durch Kunst. Das ist mein persönlicher Anspruch. Und das ist eine Kooperation mit den Schwetzinger Festspielen. Dort war die Tagversion in der Orangerie.
Ja.
Wir machen die Nachtversion
Okay.
und gehen noch einen Schritt weiter, dass wir die jungen Quartette dort Live-Acts drin spielen lassen im
Okay.
Dunkeln. Und sie sollen sich alle zu diesem Thema musikalisch verhalten.
Wow, okay. Also das allein das lohnt, glaube ich. Also wer sich wirklich auf Musik einlassen will, Hitzacker, sage ich nur. Da kann man sogar die Blumen wachsen und sterben hören, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ja.
Man kann das alles nachlesen. Musiktage-hitzacker.de, da ist das Programm. Ihr habt schon gehört. Wahrscheinlich müsst ihr im Zelt kommen, weil alle Unterkünfte schon ausgebucht sind. Oder wie sieht das aus da so, die Lage?
Na, es gibt schon noch. Man muss ein bisschen suchen. Und
Okay.
es ist auch herrlich, dort mal 10 Kilometer weg zu sein, weil die Gegend ist einfach traumhaft. Das Wendland ist ja wirklich sehr, sehr schön.
Ach, wir Nordlichter. Ich verbringe meinen Urlaub auch immer im Norden. Ich hoffe, wir haben gutes Wetter, aber jetzt ist momentan war so schlechtes Wetter am Anfang dieses Sommers, da kann es nur gut werden im Juli.
Es wird gut.
Genau, es
Ja, und
wird gut.
zu heiß ist es auch nicht toll
Nee, waren wir auch
dort.
nicht. Jetzt werden Sie aber anspruchsvoll. Ich sage vielen herzlichen Dank, Herr Wille. Wir schauen vorbei bei Ihnen, okay?
Danke, Herr Brüggemann.
Danke, ciao.
Danke. Tschüss.
Oliver Wille war das, der Intendant der sommerlichen Musiktage in Hitzacker. Wie gesagt, dort geht es los am 27.07. Viele Kammermusikensembles sind zu Gast. Das Festival dauert bis zum 4. August. Alle Informationen gibt's auf der Homepage musiktage-hitzacker.de. Schaut doch mal vorbei. Ich finde, wieder viel zu diskutieren für den Tag. Welche Rolle müssen Musikfestivals für sich finden? Wie definiert man sich? Wie macht man auf sich aufmerksam in einem Sommer, in dem es so wahnsinnig viele Festivals überall in Deutschland, Österreich und in der Schweiz gibt? Viel zu diskutieren für euch. Und wie immer, redet gern über unseren kleinen Podcast von Backstage Classical und empfehlt ihn euren Kolleginnen und Kollegen, denn man kann ihn nicht nur auf dem Weg zur Arbeit, sondern auch auf dem Weg von der Arbeit zurück nach Hause hören. Oder übrigens auch ganz einfach in den Ferien. Also, bis bald, haltet die Ohren steif, macht's gut.